Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 6. Januar, ich bin Ilonka und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Aus dem ersten Buch Mose, die Kapitel 11 und 12. Der Turm von Babel. Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und dieselben Wörter. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander: Los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie: Los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten, eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er: Es ist offensichtlich. Sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung, denn Jahwe hatte dort die Sprache der Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Von Sem bis Abram. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Sems. 2 Jahre nach der Flut wurde Sem der Vater von Arpachshad. Er war damals 100 Jahre alt und lebte noch 500 Jahre, in denen er weitere Söhne und Töchter zeugte. Arpachshad wurde mit 35 Jahren der Vater von Schelach und lebte noch 403 Jahre, in denen er ebenfalls weitere Söhne und Töchter zeugte. Mit 30 Jahren zeugte Schelach Eber und lebte danach noch 403 Jahre, in denen ihm weitere Söhne und Töchter geboren wurden. Eber war 34 Jahre alt, als er Peleg zeugte, und lebte dann noch 430 Jahre, in denen er weitere Söhne und Töchter zeugte. Peleg wurde mit 30 Jahren der Vater von Regu, er lebte noch 209 Jahre, in denen er ebenfalls weitere Söhne und Töchter zeugte. Regu zeugte mit 32 Jahren Seruk und lebte dann noch 207 Jahre, in denen er Söhne und Töchter zeugte. Mit 30 Jahren wurde Seruk der Vater von Nahor und lebte dann noch 119 Jahre, in denen er weitere Söhne und Töchter zeugte. Mit 29 Jahren wurde Nahor der Vater von Terach. Danach lebte er noch 119 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Von seinem 70. Lebensjahr an zeugte Terach Abram, Nahor und Haran. Eine Anmerkung: Auch hier sind die Namen wie schon vorher bei den Söhnen Noahs nach ihrer Bedeutung geordnet. Abram wurde erst im 130. Jahr Terachs geboren, er war also wohl nicht der Älteste. Weiter im Text. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Terachs. Terach wurde der Vater von Abram, Nahor und Haran. Haran war der Vater Lots und starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimatstadt Ur in Chaldea. Abram und Nahor heirateten dann. Abrams Frau hieß Sarai, Nahors Frau Milka. Sie war die Tochter Harans und Schwester von Jiska. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach brach aus Ur in Chaldea auf, um nach Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Doch als sie nach Haran gekommen waren, ließen sie sich dort nieder. Dort starb auch Terach im Alter von 205 Jahren. Ein paar Anmerkungen. Ur war wohl die bedeutendste Stadt im südlichen Zweistromland, das ist Mesopotamien. Nach Ausgrabungen zu urteilen, hatte sie schon vor Abrams Zeit eine hohe Kulturstufe erreicht. Und als Chaldea wurde das Gebiet des südlichen Zweistromlandes bezeichnet. Der Begriff konnte später aber auch für ganz Babylonien stehen. Das Ziel von Terach, Kanaan, umfasste etwa das Gebiet des heutigen Libanon und Israel. Allerdings ließen sie sich dann ja schon in Haran nieder. Diese Stadt lag noch etwa 800 Kilometer von Kanaan entfernt. In Haran wurde genauso wie in Ur der Mondgott verehrt. Weiter im Text. Abrams Berufung. Da sagte Jahwe zu Abram: Zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Abram in Kanaan. Abram gehorchte dem Befehl Jahwes und brach auf. Lot zog mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sarai und sein Neffe Lot begleiteten ihn. Sie nahmen alle Menschen, die sie in Haran erworben hatten, und ihren ganzen Besitz mit. So zogen sie nach Kanaan. Abram durchzog das Land bis zu einem Platz bei Sichem in der Nähe des Wahrsagebaums. Damals waren ja noch die Kanaaniter im Land. Eine Anmerkung? Sichem war eine strategisch und religiös bedeutende Stadt auf dem Pass zwischen den Bergen Ebal im Norden und Garizim im Süden. Und der Wahrsagebaum, wörtlich ist es eine Orakelterebinte, unter solchen Bäumen vernahmen die Wahrsager angeblich die Stimme Gottes im Rauschen der Zweige. In den nächsten Versen geht es um den Negev, das ist das Südland Kanaans, und im nächsten Vers wird Abram Jahwe sehen. Bei dieser und anderen Gotteserscheinungen lässt Jahwe sich von Menschen, manchmal auch von mehreren gleichzeitig, in einer Art und Weise sehen, die diese oft gerade so noch ertragen und verstehen können. Nie offenbart er sich in ganzer Herrlichkeit, denn das wäre nach 2. Mose 33 für jeden Menschen tödlich. Jetzt geht es weiter im Text. Dort ließ sich Jahwe von Abram sehen und sagte zu ihm: Dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Da baute Abram an dieser Stelle einen Altar für Jahwe, der ihm erschienen war. Später zog er in das Bergland östlich von Bethel und schlug seine Zelte so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Auch dort baute er Jahwe einen Altar und machte so den Namen Jahwes bekannt. Dann brach er wieder auf und zog immer weiter in den Negev hinein. Abram und Sarai in Ägypten. Als eine schwere Hungersnot im Land ausbrach, suchte Abram Zuflucht in Ägypten. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, dass du eine sehr schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen: Das ist seine Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag doch, dass du meine Schwester bist. Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Tatsächlich geschah es so, als Abram nach Ägypten kam. Überall fiel seine Frau durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute rühmten sie vor dem Pharao und der ließ sie in seinen Palast holen. Ihretwegen überhäufte er Abram mit Geschenken. Er ließ ihm Schafe, Ziegen, Rinder und Esel zukommen, Sklaven und Sklavinnen, Eselsstuten und Kamele. Doch weil der Pharao Abrams Frau zu sich genommen hatte, schlug Jahwe ihn und seine Familie mit schweren Krankheiten. Da ließ der Pharao Abram zu sich rufen. »Was hast du mir da angetan?« warf er ihm vor. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Du hast sie als deine Schwester ausgegeben und nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau, nimm sie und geh.« Dann gab der Pharao seinen Männern Befehl, Abram und seinen Besitz sicher aus dem Land zu bringen. Noch eine Anmerkung. Nach 1. Mose 20, Vers 12 war Sarai tatsächlich Abrams Halbschwester. Er hat also nicht wirklich gelogen, als er sie als seine Schwester ausgab, aber einen guten Teil der Wahrheit weggelassen. Die Psalmen 14 bis 16. Psalm 14. Dummköpfe denken, es gibt keinen Gott. Dem Chorleiter von David. Dummköpfe denken, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an und tun abscheuliche Dinge. Keinen gibt es, der Gutes tut. Jahwe blickt vom Himmel auf die Menschen herab, will sehen, ob einer dort verständig ist, nur einer, der Gott wirklich sucht. Doch alle haben sich von ihm entfernt. Sie sind alle verdorben. Keiner tut Gutes, nicht einer davon. Wissen die Bösen denn nicht, was sie tun? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot, und zu Jahwe beten sie nicht. Doch werden sie mit Schrecken erfahren, dass Gott zu den Gerechten steht. Die Hoffnung der Armen wollt ihr zerstören? Doch Jahwe gibt ihnen sicheren Schutz. Wenn doch die Rettung aus Zion bald käme, wenn Jahwe die Not seines Volkes wendet, wird Israel jubeln und Jakob sich freuen. Eine Anmerkung? Jakob hieß ja auch Israel, deshalb steht sein Name manchmal für alle seine Nachkommen, die Israeliten. Psalm 15. Wer bei Gott sein darf. Ein Psalmlied von David. Jahwe, wer darf Gast in deinem Zelt sein? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer vorbildlich lebt und tut, was recht ist vor dir? Wer durch und durch wahrhaftig ist und andere nicht schlecht macht? Wer seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nachbarn nicht kränkt? Wer den Verworfenen verachtet, aber die Gottesfürchtigen ehrt? Wer sein Versprechen nicht ändert, auch wenn es ihm Nachteile bringt? Wer keine Wucherzinsen nimmt und sich nicht bestechen lässt, um Schuldlosen zu schaden, der steht immer auf sicherem Grund. Psalm 16. Zuflucht bei Gott. Ein Gedicht von David. Beschütze mich, Gott, ich vertraue auf dich. Ich sagte Jahwe, du bist mein Herr, du bist mein einziges Glück. Ich freue mich an den Heiligen im Land, denn an denen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Schwer gestraft sind die, die hinter Götzen her sind. Für Götzen spende ich niemals Trankopferblut und nie kommt ihr Name in meinen Mund. Mein Hab und Gut bist du, Jahwe, und auch meine Zukunft gehört dir. Ein herrliches Land hast du mir zugeteilt, einen wunderschönen Besitz. Ich lobe Jahwe, der mich beraten hat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen daran. Ich habe ihn mir immer vor Augen gestellt, und weil Jahwe mir beisteht, stehe ich fest. Ich freue mich sehr. Mein Herz ist voll von Jubel. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 bis 48. Wo Mord beginnt. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Eine Anmerkung? Der Hohe Rat, das Synedrium, war zu jener Zeit das oberste Gericht Israels. Er bestand aus 70 Personen und dem Hohenpriester. Die Mitglieder gehörten zu drei Gruppen: den ehemaligen Hohenpriestern und Angehörigen der Tempelhierarchie, den Ältesten, also geachteten Männern aus den führenden Familien, und den Gesetzeslehrern, das waren hauptsächlich Pharisäer. Weiter im Text. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Wo Ehebruch beginnt. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr einen Scheidebrief ausstellen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht auch Ehebruch. Schwur und Vergeltung. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören. Was du aber dem Herrn geschworen hast, musst du halten. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Fußbank, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du etwas schwörst, denn du kannst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz werden lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Ihr wisst, dass es heißt Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Eine Anmerkung: Römische Soldaten konnten einen Juden jederzeit zu einer wegkundigen Begleitung oder zum Lastentragen zwingen, allerdings nur für eine Meile. Und weiter im Text: Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Ungerechte und Gerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.